Ja, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu diesem Seminar. Es ist sehr übersichtlich. Als ich vorhin das Thema vorgestellt habe, Prinzip der Unfähigkeit, das ist so etwas, was vielleicht der ein oder der andere damit nicht viel anfangen auch konnte, nehme ich an. Und ich möchte dem Thema sich, sag mal, etwas weiter beginnen und dem Thema sich so langsam auch annähern. Und ich möchte zuerst das Prinzip der Unfähigkeit zeigen in der absoluten Abhängigkeit des Menschen von Gott. Und zuerst aber wollen wir den Begriff definieren. Was heißt eigentlich unfähig? Wenn wir allgemein ins Lexikon reinschauen, Sprachgebrauch. Was würdet ihr sagen? Was ist eigentlich unfähig? Wenn man sagt, unfähig.
Etwas nicht können.
Ja, etwas nicht können. Okay. Was gibt es noch?
Vielleicht jemand, der nicht imstande ist, etwas ausführen zu können.
Genau. Der ist nicht imstande.
Vielleicht auch nicht imstande, aus eigener Kraft es ausführen zu können.
Aus eigener Kraft, genau. Mag auch sein. Also ich habe einige Begriffe so rausgeschrieben. Da steht, jemand, der unvermögend ist. Jemand, der nicht imstande, nicht in der Lage ist, das haben wir jetzt schon gehört. Jemand, der ungeeignet, jemand, der unqualifiziert ist. Jemand, der inkompetent ist. Etwas weiterzugeben, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Jemand, der unbegabt oder untauglich ist. Das fällt alle sozusagen unter die Rubrik unfähig zu sein. Und jetzt möchte ich euch mal auch eine Frage stellen. Welche Werte zählen eigentlich in unserer Gesellschaft? So, ein paar Zurufe. Was ist wichtig in unserer Gesellschaft? Für euch, die ihr, weiß ich, in die Ausbildung geht, studieren geht, dann auf dem Arbeitsplatz euch wiederfindet, welche Erwartungen sind da? Was würdet ihr sagen? Welche Werte sind wichtig?
Freundlichkeit.
Freundlichkeit, okay.
Selbstständigkeit.
Selbstständigkeit, okay.
Hilfsbereitschaft.
Hilfsbereitschaft.
Selbstbewusstsein.
Genau. Sehr gut. Was braucht man noch? Wir brauchen natürlich Wissen. Ja? Wir brauchen Wissen. Dazu geht ihr in die Schule, ihr geht in der Ausbildung, teils in den Beruf, teils geht ihr noch zur Schule oder geht zur Fachhochschule, zu den Universitäten. Das heißt, ihr lernt etwas. Und darauf baut die Gesellschaft, dass ihr nachher das Wissen sozusagen einbringt und ja, sozusagen bestimmte Aufgaben in der Gesellschaft übernimmt, ob das in der öffentlichen Hand ist oder in den Betrieben. So, und jetzt die Frage, braucht eine Gesellschaft unfähige Leute? Braucht sie unfähige Leute? Genau, genau. Also, die Gesellschaft braucht keine unfähigen Leute. Sie braucht Leute, die wirklich fähig sind. Ja, dazu lernt man, dazu eignet man sich Wissen an, um nachher bestimmte Aufgaben überhaupt auch zu vollbringen. So, und ich habe den ersten Gedanken ja überschrieben, Prinzip der Unfähigkeit erklärt von der absoluten Abhängigkeit von Gott. Schaut mal, wie ist es in der Gesellschaft? Wenn Menschen lernen, wenn sie vorwärts kommen, wenn sie so dieses Selbstbewusstsein mitbringen, ja, wenn sie Karriere machen, was ist die eigentliche Folge? Sie sagen, ich habe das geschafft, ich habe etwas gelernt, ich habe das gut gemacht, man klopft sich gegenseitig auf die Schulter und sagt, super so, mach weiter so. Ne? Das heißt, wir sind eine Leistungsgesellschaft. Auch diesen Begriff habt ihr schon gehört und es baut sich im Prinzip alles darauf auch aus. Und das heißt, unfähige Leute, die werden entweder aussortiert, gar nicht beachtet. Ja? Das heißt, es wird alles auf die Fähigkeiten sehr auch geschaut. Das heißt, zusammengefasst, der Mensch, er steht im Mittelpunkt. Ja? Und er sagt, ich habe das gemacht. Wenn wir jetzt den Blick wenden, was sagt eigentlich Gott allgemein so zum Menschen? Lasst mal eure Bibeln aufschlagen. Psalm 104. 104 und ab dem Vers 27. Da lesen wir, es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen. Hier sagt Gott unmissverständlich und klar, er ist der Herr über Leben, er ist auch der Herr über den Tod. Das heißt, Gott gab dem Menschen, jedem Einzelnen von uns, gab er Leben an sich, er gab uns Fähigkeiten, er gab uns Begabungen, natürliche Begabungen. Ja? Er hat im Prinzip uns so geschaffen, dass wir sehen können, dass wir hören können. Das heißt, all die Wunder, die wir so selbstverständlich nehmen, die sind gar nicht so selbstverständlich. Wir haben den Gedanken heute Morgen gehört, dass Gott es geschaffen hat. Ja? Wir wurden von ihm geschaffen. Er trägt uns in seiner gnädigen Hand. Und was heißt das jetzt hier, der 29. Vers? Verbirgst du dein Angesicht? Was passiert dann? Dann erschrecken sie. Gott lässt manche Dinge auch zu. Für uns persönlich, ich habe so eine Erfahrung gemacht vor 7 Jahren, das war so um die Jahreszeit, da bin ich krank geworden und war 8 Tage im Krankenhaus gewesen. Und es war dann so, dass ich, also 4 Tage habe ich es nicht geschafft, von meinem Bett aufzustehen und im Prinzip ins Bad zu gehen, weil einfach so eine elende Schwäche da war. Also ich war im Kopf, ganz klar, bloß bei mir ist das jetzt auf die Lunge gegangen, also beginnende Lungenentzündung, beginnende Gehirnhautentzündung. So, im Kopf ganz klar, aber eine elende Schwäche. Und was bedeutet das für einen Menschen, der im Leben steht, der eine Woche davor, sage ich mal, ne, noch einiges bewegt hat, feststellen, ein paar Tage später, dass man es nicht schafft, aus eigener Kraft praktisch 5 Meter weiter ins Waschzimmer zu gehen. So, das lehrt uns eigentlich, wie zerbrechlich wir Menschen sind. Sehr zerbrechlich. Das heißt, wenn Gott etwas auf uns zulässt, wenn Gott sich abwendet, uns etwas zeigen möchte, ne, dann wird aus dem großen Menschen, der so auf sich selber baut, ja, wird im Prinzip nichts. Wir fühlen uns nachher, ich sag mal so, wie ein kleines Häuflein Elend, ja, sagt man dazu. Und das ist so der erste Gedanke, wo ich uns hinführen möchte, unsere totale Abhängigkeit von Gott. Der zweite Gedanke, das Prinzip der Unfähigkeit erklärt an dem Heilsplan Gottes. Es ist uns, denke ich, nicht unbekannt, dass es über alle Rassen, über alle Kontinente, über alle Völker hinweg eigentlich das gleiche Bedürfnis gibt. Ja? Dass Menschen sehen, spüren, es gibt etwas, das über uns steht. Das ist unser Gott. Aber Menschen haben sich in der Vergangenheit Gedanken gemacht, haben zum Teil Götter aus Stein, aus Metall, wie auch immer, gemacht und diese angebetet. In der Hoffnung, ja, die Götter irgendwie milde zu stimmen. Ich habe da mal eine Geschichte gehört, da ist ein Einwohnerstamm in Amerika, die haben so eine Gewohnheit gehabt, dass sie einmal im Jahr ein Fest gefeiert haben. Sie sind zusammengekommen, haben getrunken, gegessen und bei diesem Fest, als alles schon mehr zum Schluss, dem Ende zuging, wurde das Los geworfen. Und die Person, die das Los getroffen hat, die war dazu ausersehen, für die Sünden sozusagen dieses Stammes, dieses Dorfes zu sterben. Und man hat diese Person eingewickelt in Tüchern mit Steinen beschwert und dann ist man so zu einem Fluss und hat die Person sozusagen in den reißenden Fluss reingeworfen mit den Worten, nimm unsere Sünden mit, nimm unsere Sünden mit. Das heißt, dieses Bewusstsein, sie haben von dem lebendigen Gott, wie wir hier so entnehmen können, ja nichts gewusst, ja? Sonst hätten sie ja so etwas nicht gemacht. Aber dieses Bewusstsein für Schuld, für Sünde und dass es etwas gibt, das über uns steht, das war in ihnen auch so drin. So, und die Frage ist ja, wie können wir von dieser Sünde und Schuld ja befreit werden? Der Apostel Paulus, er schreibt an die Römer und hier im dritten Kapitel, Vers 23 und 24, er macht ja hier den Vergleich zwischen den Heiden und den Juden. Und er sagt hier, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangelt des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Sie sind alle Sünder, egal ob Heiden oder Juden, alle sind Sünder. Aber es gibt Hoffnung. Und das ist jetzt der nächste Vers. Der Vers 24, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Das heißt, wir, die wir ja, in Sünde gefallen sind, in Sünde gelebt haben, wir haben nichts anderes verdient als den Tod. Aber der Herr Jesus, er kam auf unsere Erde, er ist sozusagen ans Kreuz auf Golgatha gegangen, er ist für uns persönlich gestorben und nun ist der Weg zum Vaterherzen ganz frei. Das heißt, ihm allein gebührt Ehre und Dank. Nur durch seinen stellvertretenden Tod, damit er in den Riss getreten ist, ist es für uns ja überhaupt möglich, sozusagen diese Schuld auch vergeben zu bekommen. Das heißt, auch hier nochmal erklärt, der Mensch in eigener Kraft, mit eigenen Fähigkeiten, es ist völlig unmöglich, er ist unfähig sozusagen, das Heil sich in eigener Kraft durch Werke, durch alle möglichen Dinge, ja, sich in gewisser Weise zu erwerben. Der Mensch ist unfähig. Wenn wir weitergehen und betrachten, auch wenn eine Person, ich sag mal, Sündenvergebung empfangen hat, so thront noch das eigene Ich, ja, auf dem Thron. So, man ist geneigt, eigenen Dingen nachzugehen, so diese Weihe, diese Übergabe, ja, sich ganz in den Dienst des Herrn zu stellen. Auch das sozusagen ist der Mensch unfähig, aus eigener Kraft zu tun. Völlig unfähig. Wenn Gott hier nicht eingreift und auch hier diese Reinigung auch durchführt. So, das war dieser Gedanke, die Unfähigkeit des Menschen erklärt am Heilsplan Gottes. Der Mensch, er ist unfähig von seiner Seite, ja, das Heil sich zu erwerben. Jetzt möchte ich uns drei Personen, sehr bekannte Personen, vorstellen, an denen wir aus ihrem Leben einiges rausnehmen können, lernen wollen, was es eigentlich bedeutet. Jetzt nähern wir uns schon im Prinzip so langsam dem Kern, ja? Dem Prinzip der Unfähigkeit auch. Ich möchte zuerst über Mose sprechen. Das ist eine sehr bekannte Figur des Alten Testamentes. Mose kam ja als kleines Kind an den Hof des Pharao. Er war ja sozusagen angenommener Sohn der Tochter des Pharao und er wurde ja in aller Weisheit auch der Ägypter unterrichtet. Lass uns mal hier Apostelgeschichte 7 aufschlagen. Hier gibt uns Stephanus in seiner Rede einen sehr schönen Einblick in diese Geschichte. Und wir lesen hier ab dem 22. Vers. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken. Und hier möchte ich ganz kurz stehen bleiben. Was heißt das eigentlich für jemand? Und es kommt nachher in dem nächsten Vers deutlich hervor, mit 40 Jahren hat für ihn ein anderer Abschnitt begonnen, aber bis 40 Jahre, ja, so ein kleines Kind, bis 40 Jahre, lesen wir hier, er wurde unterrichtet in aller Weisheit der Ägypter und war mächtig in Worten und Werken. Was hat wohl Mose gemacht? So, 40 Jahre, das war schon ein gestandener Mann, ne? Also, er hat mit Sicherheit viel gelehrt, also gelernt, ja, an Wissen zugenommen. Kann mir ganz gut vorstellen, wenn es hier steht, auch an Werken, dass er bestimmte Aufgaben dort auch, wie sagt man, vor Ort auch übernommen hat, die er ausführen musste. Und es steht hier, er war mächtig in diesen Werken. Das heißt, er war unterrichtet, es war eine fähige Person, ja, in den Augen der Leute. Er hatte so etwas gebracht, er konnte Anweisungen geben, der hat gewisse Macht vielleicht über andere Menschen, die unter ihm standen, ausgeübt. Er war in gewissem Ansehen auch im Hof dort gewesen. Vielleicht hat er auch gewisse diplomatische Beziehungen vielleicht mit anderen Staaten gepflegt oder sonst, schließlich war er ja Prinz gewesen. Also er hat eine Stellung eingenommen, die sehr, sehr hoch war. So, und jetzt lesen wir weiter, dass dieser Mose, aber als er 40 Jahre alt war, alt wurde, dachte er, nach seinen Brüdern, den Kindern Israel zu sehen. Dann möchte ich jetzt einfach weiter erzählen. Wir kennen ja diese Geschichte. Er sieht einen Israeliten, der von einem Ägypter unterdrückt wird, geschlagen, misshandelt wird. Und in ihm entbrennt dieser heilige Zorn, ja, für sein Volk, für diese Ungerechtigkeit, was die Ägypter doch an dem Volk Israel tun. Und was macht er? Er erschlägt den Ägypter. Damit es keiner groß merkt, verscharrt er ihn im Sand. So nach dem Motto, es hat keiner gesehen. Den Tag darauf geht er wieder so unter das Volk und er sieht, dass sich zwei Israeliten nun streiten. Ne? Und er sagt, so nach dem Motto, Brüder, warum streitet ihr? Und jetzt erfährt er etwas, wo er dachte, dass die Tat vom letzten Tag ja niemand gesehen hat, wie der eine Israelit sagt, wer hat dich zu einem Richter gesetzt, ja? Unter uns? Also er war völlig überrumpelt worden, dass sich das Ganze rumgesprochen hat. Und jetzt lesen wir in dem 25. Vers. Mose, er aber meinte, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung geben wollte, aber sie verstanden es nicht. Für ihn war das völlig unerklärlich. Ich setze mich für meine Brüder, für mein Volk ein. Es wird völlig abgelehnt. Völlig abgelehnt. Und jetzt spricht sich das Ganze noch rum, dass er den Ägypter umgebracht hat und er muss nach Midian fliehen. Und an dieser Stelle passiert etwas. Ja? Mose war der Meinung, in dem, was er gelernt hat, ja, in seiner Stellung, er ist jetzt fähig, ja, er ist jetzt fähig, seinen Brüdern zu helfen. Und wir lesen hier in diesem 25. Vers, dass sie das abgelehnt haben. Er war der Meinung, dass er fähig ist, aber in den Augen Gottes war er unfähig gewesen. Er war unfähig gewesen, zu diesem Zeitpunkt diese Aufgabe zu übernehmen. Und Gott musste ihn jetzt 40 Jahre nach Midian schicken. Er hat dort eine Familie gegründet. Er hat viel gelernt. Und nach 40 Jahren kommt Gott sozusagen. Ja? Er spricht zu ihm durch den brennenden Dornbusch. Und was passiert jetzt mit Mose? Mose sagt, nee, ich gehe dort nicht hin. Die Aufgabe ist zu schwer, der hat Ausreden, der hat alles Mögliche. Ja? Gott wird sogar zornig über ihn und sagt, ich weiß, dass du eine schwere Zunge hast und ich will dir Aaron zur Seite auch stehen. Ja? Aber das ist jetzt deine Aufgabe. Und schließlich willigt er dann Mose ein. Schaut mal, jetzt erst war Mose fähig, diese Aufgabe zu übernehmen. Und eine Erklärung, wo war jetzt eigentlich der Unterschied zwischen dem Mose vor 40 Jahren oder mit 40 Jahren und dann mit 80 Jahren? Wir lesen zum Beispiel 4. Mose 12, Vers 3. 4. Mose 12, Vers 3. Der Mann Mose war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf Erden. Der Mann Mose war sehr demütig. Und das ist, meine Lieben, das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel, wo Gott schaut, wer ist fähig und wer ist unfähig, überhaupt in seinem Reich auch mitzuarbeiten. Wir lernen von Mose noch etwas, wie er die Anweisung Gottes eins zu eins immer dem Volk gegeben hat. Ja? Gott hat ihm Anweisung gegeben, wie die Stiftshütte und alles Mögliche gemacht werden sollen. Und er gibt es eins zu eins weiter. Das heißt, dieser große Glaube, dass es wirklich so eintreten wird, aber auch der schlichte, einfache Gehorsam. Gott sagt etwas und er macht es einfach. Er macht es. Und ihr kennt die eine Geschichte, warum Mose nicht in das gelobte Land gehen durfte. Kann das jemand sagen?
Doch, bei dem einen Stein hat er quasi Gott gesagt, er soll es, ich weiß nicht genau Wortlaut, aber er hat sich genau wortwörtlich zugesagt, wie Gott es ihm gesagt hat.
Er sollte sprechen, ja, mit dem Felsen und er hat mit dem Stab geschlagen. Und wir sagen, das ist eine Kleinigkeit, ne? Aber er hat sich nicht an diese Anweisung gehalten. Und Gott, er ist heilig, der ist gerecht. Und Gott sagt, Mose, du darfst zwar das Land schauen, vom Berge aus, das gelobte Land, aber reingehen darfst du nicht. Also das sind so Kleinigkeiten in unseren Augen, in Gottes Augen sind es große Dinge. Und so merken wir, wie Mose über so eine lange Zeit das Volk, wie oft haben die gegen ihn gemurrt und alles Mögliche, ja? Er hat das Volk getragen. Er war sogar bereit, sozusagen für sein eigenes Volk in dem Sinne zu sterben. Er hat Gott gebeten, dass Gott durch ihn, Mose, austilgen sollte aus dem Buch. Hauptsache, dass es dem Volk gut geht. So, wir merken seine Selbstaufopferung, wie Gott ihn dazu, zubereiten konnte. So, diese Dinge können wir von Mose lernen. Aber der wichtigste Gedanke hier, denke ich, dass er sehr demütig auch war. Das zweite Bild, wir wollen von David einige Gedanken hören. David war doch eine herausragende, können wir sagen, Persönlichkeit. Auf so vielen Gebieten, ob es, ich sag mal, die Musik war, ob es im Bereich der Dichtung war, wenn wir an die Psalmen denken, ob es in dem Bereich, des Kriegers war. Ja? Er war ein fähiger Soldat, ein fähiger Krieger. Er hat zur Zeit Sauls schon das Heer als Befehlshaber angeführt, nachher auch seine eigenen Truppen. Er war König gewesen, er war Herrscher gewesen und er hatte sozusagen, lass es mich mal so beschreiben, viele Versuchungen gehabt, wo er sozusagen sich hätte etwas einbilden können. Zum Beispiel seine Geschicklichkeit, wie er mit der Schleuder umging, wie er mit anderen Dingen, wie er überhaupt das System der Staatsführung auch aufgebaut hat. Ja? Seine außerordentlichen Talente, seine Gaben, seine Fähigkeiten. Wenn wir an die Kriege denken, er hatte Helden gehabt. Helden, die für ihn alles getan haben. Und nicht nur die drei großen Helden, das waren noch viele andere fähige Soldaten gewesen. Also er hat im Prinzip Versuchungen, viele gehabt, dass er gesagt hat, also ne, ich habe es so etwas gebracht, ich kann da schon etwas bewegen, wenn uns jemand angreift, dann ist das ja eigentlich gar kein Thema. Und jetzt lasst uns mal aufschlagen Psalm 27 und hier die Verse 1 bis 8 lesen. Psalm 27. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn die Bösen, meine Widersacher und Feinde sich mir nähern, um mein Leib zu fressen, müssen sie straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz doch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, dann verlasse ich mich auf ihn. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich mein Leben lang im Haus des Herrn bleiben möge, um die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und seinen Tempel zu betrachten. Denn er schützt mich in Notzeiten in seinem Zelt. Er verbirgt mich heimlich in seinem Zelt und hebt mich auf einen Felsen. Er erhöht mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind. So will ich ihm in seinem Zelt Jubelopfer bringen. Ich will dem Herrn singen und spielen. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz erinnert sich an dein Wort. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Darum suche ich, Herr, dein Angesicht. Das ist, ich sage mal, nur ein Psalm, ein gewisser Abschnitt auch eines Psalmes. Wir können andere Psalme lesen, wir können sein Leben studieren und wir werden immer an den Punkt kommen, dass er seine ganze Hoffnung, seine ganze Hilfe hat er auf den Herrn gesetzt. Also das können wir von David lernen, entnehmen, obwohl er so fähig war. Ja? Fähig hat er bei allem, was er getan hat, ist er zu Gott gekommen. Wenn wir ganz praktisch lesen, da haben die Philister irgendwie, hat eine Meldung bekommen, die Philister kommen, greifen an. Was macht er? Wir lesen, er fragt das Angesicht des Herrn. Soll ich hingehen? Soll ich kämpfen? Wie soll ich es machen? So, diese tiefe Abhängigkeit von Gott. Er fragt in allen Dingen nach Gott. Und wisst ihr, auch in seinem Leben gab es eine Schattenseite. So das Thema mit der Bathseba. Aber auch da sehen wir seine Aufrichtigkeit. Seine Aufrichtigkeit, dass er sich als König hat er sich sagen lassen. Er hat sich gebeugt als Herrscher und hat gesagt, dein Urteil, Gott, das nehme ich an. Das können wir von David lernen. Dann möchte ich uns noch Paulus kurz vorstellen. Und hier wollen wir jetzt in die Verteidigungsrede des Apostel Paulus in Apostelgeschichte 22 reingehen. Wie er jetzt in dem dritten Vers sagt, also man hat ihn in Jerusalem gefangen genommen. Und er sagt hier, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Kilikien, aufgewachsen aber in dieser Stadt und mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels und war ein Eiferer für Gott. Hier möchte ich zuerst stehen bleiben. Saulus, zu dieser Zeit noch, er hat die beste sozusagen Ausbildung damals genossen. Er war ein Pharisäer gewesen, zu den Füßen Gamaliels, ein sehr weiser Mann. Und es war etwas ganz Besonderes, auch damals gewesen, von ihm auch zu lernen. Er hat bei ihm gelernt und es steht hier noch ein Wort, er war ein Eiferer für Gott. Er war nicht einfach so ein Mitläufer, sondern wirklich ein Eiferer für Gott. Aber an dieser Stelle müssen wir sagen, er war unfähig. In den Augen des Herrn war er, in den Augen Gottes war er unfähig, etwas in seinem Reich zu bewirken, denn von einem Saulus musste ein Paulus werden. Er musste sich beugen, er musste anerkennen die Herrschaft Gottes. Wir wissen, als er nach Damaskus hergezogen ist, was er dort auch erlebt hat. Das steht dann in den Versen 7 bis 8. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich antwortete aber, Herr, wer bist du? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Und er hat Jesus Christus aufgenommen in sein Herz. Und dann hören wir eine gewisse Zeit nichts mehr von Paulus. Er hat sich dann zurückgezogen, Gott hat ihn zubereitet. Und jetzt möchte ich uns mitnehmen in 1. Korinther 2 und die ersten 5 Verse mal lesen. 1. Korinther 2. Wie er den Korinthern jetzt geschrieben hat. Und ich, Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, um euch das Zeugnis Gottes zu verkünden. Denn ich entschied mich, nichts anderes unter euch zu wissen, als allein Jesus Christus und ihn als den Gekreuzigten. Ich war bei euch in Schwachheit, in Furcht und mit großem Zittern. Mein Wort und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Hier sehen wir jetzt diese Feinheiten, ja? Dieser Paulus, der so die Weisheit der Vorfahren kennengelernt hat, ja, der im Gesetz unterwiesen war, der so vieles wusste und den Korinthern so viele Dinge hätte erklären können. Er sagt von sich selber, dass er sich ihnen gegenüber so dargestellt hat, dass er nichts anderes wusste. Nichts anderes als Jesus Christus und das den Gekreuzigten. Weil hier sozusagen diese Kraft ist. Diese Kraft ist, die Menschen wirklich verändert. Und Gott hat ihm gezeigt, es liegt sozusagen nicht in deiner Beredsamkeit, es liegt nicht in deiner Weisheit, in deinem Wissen, dass du anderen Menschen gibst, sondern es geht allein um Jesus Christus, wenn du die Menschen zu Jesus herführen möchtest. Weiter lesen wir zum Beispiel 2. Korinther 12. Wie er von dem 7. bis zum 9. Vers oder ab dem 1. Vers lesen wir, dass er hohe Offenbarungen, ich möchte darauf jetzt nicht eingehen, er hat hohe Offenbarungen von Gott bekommen. Und jetzt von dem 7. Vers, und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben, nämlich ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Die Neue Genfer Übersetzung sagt in diesem 9. Vers: Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Und das ist dieses Prinzip. Das ist dieses Prinzip, dass der Mensch schwach ist, abhängig von Gott ist und gerade dann kommt die Größe, die Macht Gottes auch zum Tragen. Und jetzt dieser Vers, den ich hier schon zitiert habe, als ich das Thema vorgestellt habe aus Philipper 4, Vers 13, da sagt der Apostel Paulus, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Das heißt, er hat gelernt, in eigener Kraft unternimmt er nichts. Er geht keinen einzigen Schritt. Aber wenn Gott Aufgaben gibt, wenn es etwas zu tun gibt im Reich Gottes, dann wird Gott die nötige Kraft und auch die nötige Gnade schenken. Also hier diese drei Personen jetzt nochmal zusammengefasst, dass wir sehen, beide hatten, muss ich sagen, von menschlicher Sicht, ja, waren das fähige Leute gewesen. Fähige Leute, die etwas bewegt haben, ja, die im großen Ansehen standen. Aber in Gottes Augen konnte er sie nicht gebrauchen. Er konnte sie nicht gebrauchen, bis sie sich wirklich gedemütigt haben, bis sie sich wirklich gebeugt haben, bis sie wirklich verstanden haben, was es heißt. Wenn ich es mache, dann wird es einfach nichts. Aber mit Gott, mit seiner Hilfe ist alles möglich. Und jetzt möchte ich zu dem letzten Punkt kommen und mehr so die praktische Anwendung. Was bedeutet es für uns jetzt persönlich? Ihr kennt sehr gut diesen Vers, wie der Herr Jesus gesagt hat, Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich habe schon öfter so nachgedacht, ich meine, wenn wir jemand sagen, unsere Kommilitonen, also der Jesus hat gesagt, ohne ihn können wir nichts tun. Er wird wahrscheinlich uns ja auslachen. Ne? Er wird sagen, wie? Ne? Ich mache das, ich mache jenes. Ne? Also ich brauche Jesus nicht. Aber wir sprechen hier, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne ihn können wir nichts tun zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung. Wir können vieles für uns persönlich tun, ja? Zu unserer Ehre, zu unserem Lob, dass Menschen uns ihn verehren. Aber wir können nichts tun ohne Jesus, was wirklich zu seiner Ehre auch gereicht. Und das ist so dieser Schlüsselvers, dass wir ihn richtig verstehen. Ohne ihn können wir nichts tun. Und ich meine, dieser Vers, er wird öfters zitiert, irgendwie auch in den Mund genommen, aber es richtig, wie soll ich sagen, zu verstehen, es zu verinnerlichen und wirklich so im praktischen Leben anwenden, das ist das, was ich wünsche, dass wir es verstehen. Und da möchte ich jetzt auf einen Gedanken hinweisen, zum Beispiel Kolosser 3, Vers 17. Das ist jetzt die praktische Anwendung der Unfähigkeit. Kolosser 3, Vers 17. Hier heißt es so, und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Habt ihr schon über diesen Vers euch Gedanken gemacht? Alles, was ihr tut, tut im Namen des Herrn. Alles steht hier, ja? Was bedeutet das? Ganz praktisch jetzt, meine Arbeit. Wir sind ein Familienunternehmen, das heißt, da ist der Seniorchef, dann sind die zwei Juniorchefs und dann im Prinzip schon das Fußvolk. Ja? möchte ich mal so sagen. So, bei uns in der Firma gibt es eigentlich keine Gespräche, ne? Dass irgendwie Rangeleien sind, dass irgendwie jemand sagt, ey, was hast du mir eigentlich zu sagen oder sonst wie, weil so in meiner Tätigkeit, wenn es etwas gibt, irgendwie anderen Menschen zu sagen, so, dann trete ich da ganz frei auf und sage, der Chef, der hat so und so gesagt. Und wenn die Leute hören, der Chef hat so und so gesagt, dann stellt es niemand in Frage. Dann wird es einfach gemacht. Ganz einfach. Wenn ich von meiner sozusagen Position jetzt sagen würde, ne, da sind verschiedene Abteilungen, da ist ein Abteilungsleiter und ihr habt ja wahrscheinlich schon vielleicht gehört oder persönlich miterlebt, dass da manchmal so Grabenkämpfe stattfinden. Ne? Wer hat da was wirklich zu sagen in der Firma? Ne? Man untergräbt dann. Also es gibt verschiedene Sachen. Und ich sage, bei uns in der Firma ist das ganz einfach. Wenn ich sage, der Chef hat so und so gesagt, dann ist es Ja und Amen. Und jetzt, ganz, ganz praktisch, wir dürfen im Namen des Herrn alles tun. Also jede Aufgabe sollen wir im Namen des Herrn tun. Allein schon dieser Gedanke, das tut so eine gewisse Ehrfurcht in mir jetzt auslösen. Jede Aufgabe in seinem Namen. Das heißt, wenn wir seine Größe, seine Allmacht sehen, was er für uns getan hat, dass er lebendig ist, dass wir ihn anbeten dürfen, da gibt es keine großen Dinge. Für ihn ist alles möglich. Und dass wir diesen Zusammenhang einfach verstehen, es gibt keine Dinge, wo wir sagen, das kann ich jetzt nicht, das ist mir zu groß, das schaffe ich nicht. Ja? In eigener Kraft, ja. Aber wenn ich im Namen des Herrn gehe, dann ist uns der Weg offen. Der ist frei sozusagen. Das möchte ich an ein paar Bibelstellen jetzt nochmal deutlicher zeigen. Johannes 14 wird uns eine Verheißung gegeben. Johannes 14, Vers 13. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Anliegen vor Gott bringen. Wenn ihr, möchte Herr Jesus sozusagen uns mitgeben, wenn ihr etwas bittet in seinem Namen, ja, dann ist hier die Verheißung, dass Gott es uns geben wird, aber hinten lesen wir, damit sein Name verherrlicht werden soll. Und wenn wir so ticken, wenn wir so denken, ja, wenn wir so unsere Bitten zu Gott bringen, damit sein Name verherrlicht werden soll, dann ist er gerne bereit, diese Verheißung hier auch einzulösen. Ganz praktisch noch, was es heißt, in seinem Namen zu gehen, Jakobus 5, Vers 14. Ist auch hier ein sehr bekannter Vers, was die Krankenheilung für Kranke anbelangt. Jakobus 5, Vers 14. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben in dem Namen des Herrn. Es gibt noch eine andere Geschichte als der Apostel Petrus und Johannes. Steht in Apostelgeschichte 3, wie sie zum Tempel gehen und sehen diesen lahmen Mann. Und der Apostel Petrus sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Und jetzt lesen wir hier, ich habe das nach der neuen Genfer Übersetzung, den 16. Vers rausgeschrieben, Apostelgeschichte 3, Vers 16. Hier rechtfertigt sich sozusagen oder erklärt besser der Apostel Petrus. Und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, Durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Ein gewaltiger Vers. Richtig gewaltiger Vers. Und wir sehen immer wieder, es ist nicht Apostel Johannes, es ist nicht Apostel Petrus, sondern die haben sich auf den Namen des Herrn auch berufen. Was bedeutet das noch für uns praktisch? Wenn wir im Leben stehen, kommen Versuchungen, Anfechtungen, was machen wir dann? In einem Lied heißt es so schön, nimmt den hellen Schild des Glaubens, da heißt es, in dem mächtigen Namen Jesu halte stets den Schild empor. Versteht ihr? In dem mächtigen Namen Jesu halte stets den Schild des Glaubens empor. Nicht in unserer Geschicklichkeit, nicht in unseren Fähigkeiten, sondern etwas tritt an uns heran, eine Versuchung. Was machen wir? Wir schauen auf zu Jesus, weil nur er uns hier Hilfe, weil nur er uns helfen kann und wir vertrauen auf diesen Namen Jesu. Das ist ganz, ganz praktisch. Die Theorie, ja, ins praktische Leben auch anwenden. Was bedeutet es eigentlich, dieses Prinzip der Unfähigkeit? Es gibt ein Wort, das bringt es eigentlich auch so gut zum Ausdruck. Lass uns mal Lukas 17, Vers 10 aufschlagen. Lukas 17. Vers 10. Und hier sagt der Herr Jesus, so sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, sagen, wir sind unnütze Knechte, wir haben nur unsere Pflicht getan. Und ich habe mir schon die Frage gestellt, ich meine, zum Beispiel, man arbeitet im Reich Gottes, man tut das eine, das andere, ja, so müssen doch, ne? So nach dem Motto, ich mache ja etwas, müsste vielleicht jemand kommen und ein Lob aussprechen und sagen, motivieren, du machst du super, ne? So wie du das Ganze machst. Also Lob, ne? Erheben. Und wir lesen hier etwas ganz, ganz anderes. Wenn wir alles getan haben, wenn alles getan wurde, was Gott uns befohlen haben, dann ist unsere Einstellung, wir sind unnütze Knechte. Wir haben nur das getan, was du uns gesagt hast. Was wir schuldig waren. Das bringt sozusagen das Ganze ins richtige Lot. Warum ist es so? Wisst ihr, die Ehre, die Gott gebührt, die teilt er mit keinem Menschen. Und das müssen wir ganz, ganz tief verinnerlichen. Ja? Die Ehre, die Gott gebührt, die lässt er sich nicht nehmen. Und darum ist es für uns wichtig, alles, was wir tun, ob das kleine Handreichungen sind, so wie wir hier ja, in der Küche das oder jenes helfen, sind es größere Dinge, wenn wir singen, spielen, wie auch immer, wenn wir Zeugnisse sagen, wenn wir sonst irgendwie ja, im Reich Gottes tätig sind, das wird es einfach verinnerlichen. Es geht darum, dass erstens alles aus Liebe zu Gott getan wird, das haben wir heute schon gehört, und dass in allem sein Name verherrlicht wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass wir uns wirklich in dieser demütigen Stellung sehen, dass wir eigentlich nur sozusagen das getan haben, was wir schuldig waren. Ich möchte an dieser Stelle so eine persönliche Erfahrung mit euch teilen. Es ist jetzt schon einige Jahre zurück. Da bin ich so zu Anfang der Woche krank geworden. Ich habe eine Stirnhöhlen-, Nebenhöhlenentzündung bekommen und dachte, okay, Freitag, die Jugendstunde, die ist noch etwas noch weiter weg. Es wird bis dorthin schon besser werden. Und ich meine, so gegen Mittwoch war es dann irgendwie so besser. Und so habe ich wieder Hoffnung geschöpft und Donnerstag ist dann wieder runter. So, die Stunde kommt näher und man steht natürlich so in diesem Spagat. Ja, soll man andere Brüder irgendwie ansprechen? Ja, aber der muss sich auch vorbereiten, der geht vielleicht auch zur Arbeit oder wie auch immer. Soll man es tun, soll man es nicht tun? So in diesem Spagat stand man und irgendwie, ich habe so das Empfinden gehabt, Gott wird helfen. So, ich wache am Freitag auf, es ist nicht bedeutend besser. Und es ist so diese Situation, wie vor, ich sage mal, 7 Jahren, bloß nicht so krass, aber so eine elende Schwäche. Also wenn man auch was gelesen hat, das ist nichts in den Kopf rein, sondern man konnte sich nicht vorbereiten, man konnte sich nicht richtig für die Stunde in dem Sinne, ja, zurecht machen. So, die Zeit kommt immer näher. Es ist Nachmittag, es ist ja, Zeit zum Abendessen. Da sagt meine Frau, ja, willst du wirklich gehen? Sage ich, ja, ich werde es versuchen. So, und ich habe eine ganz, ganz große Hoffnung gehabt. Bei uns ist es so, ich weiß, wie es bei euch so in den Jugenden ist, dass Jugendliche bei uns eine Einleitung machen. Ja, so einen einleitenden Gedanken. Also dann wird Zeugnisse gesagt, Gebetsanliegen gesammelt und dann beten wir und dann ist sozusagen erst der Hauptteil. Ja? Und ich habe meine ganze Hoffnung sozusagen gesetzt. Also wenn ich diese Einleitung höre, Gott wird da ja auch zu mir irgendwie sprechen, ich kann vielleicht etwas rausnehmen, hier irgendwie aufbauen und irgendwie vielleicht den Jugendlichen dieser Art und Weise dienen. So. Die Person geht nach vorne, sie spricht und ich merke, es ist alles wie im Nebel. Also ich nehme einfach überhaupt nichts auf, nichts. Die Person setzt sich hin und ich realisiere jetzt erst, du musst jetzt aufstehen. So, und dieses Gefühl, es ist schon ja, sehr interessant. Ich bin aufgestanden, bin nach vorne gegangen. Natürlich, man hat ja jeden Tag auch irgendwie doch Andachten gemacht und irgendwas gelesen. Auf jeden Fall, ich habe etwas über eine halbe Stunde gesprochen. Ich habe nichts von meiner Krankheit verspürt. Überhaupt nichts. Ich bin fertig geworden, habe mich hingesetzt und ich war wieder krank. Wisst ihr, das sind so, Erfahrungen, sage ich mal so, wo Gott uns so in die Sackgasse reinführt, uns vielleicht prüft in gewisser Weise. Für mich war das etwas ganz Großes gewesen. Weil wisst ihr, dieses Vertrauen auf Gott, das ist gestiegen, ja. Also, wenn Gott eine Aufgabe gibt, dann gibt er zur richtigen Zeit, gibt er die Ausrüstung. Er gibt dann die nötigen Worte, damit wir wirklich unseren Dienst tun können. Wisst ihr, ich habe schon zu jemandem gesagt, man ist persönlich Gott gegenüber, vielleicht kennt ihr dieses Wort, kecker geworden, zuversichtlicher. In dieser Bitte, ja, dass man sagt, du hast die Verheißung gegeben. Du hast diese Verheißung gegeben und darauf möchte ich mich einfach auch stützen, dass du mich jetzt auch hindurchbringst. Und wisst ihr, um jetzt auch abzurunden, was bedeutet jetzt dieses Prinzip der Unfähigkeit? Es ist wichtig, eine realistische Sicht auf uns persönlich zu sehen, auf unsere Gaben, auf unsere Fähigkeiten, alles, was Gott uns gegeben hat. Er möchte es, dass wir es zu seiner Ehre einsetzen, aber die realistische Sicht ist die, dass ich unfähig bin. Nicht nur, weil Gott das Wort sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, ja, dass wir diesen Vers einfach so daher sagen, sondern dass es uns tief bewusst ist, ich bin unfähig, wirklich etwas Lebendiges zu geben, was zur Erbauung dient, ja? Was andere Menschen vorwärts bringt. Ich bin unfähig. In dieser demütigen Herzenstellung kommen wir so zu Gott. Und jetzt wird es ganz, ganz praktisch. Gott gibt uns doch in seinem Wort Verheißungen. Ja? Und auf diese Verheißungen, egal um was es geht in unserem Leben, stützen wir uns. Ja? Dass wir sagen, Gott, du hast hier das so verheißen. Und jetzt kommt noch eine Komponente. Jetzt kommt der Glaube dazu. Der Glaube, dass das, was Gott gesagt hat, dass er das wirklich einlösen wird. Ja? Und jetzt können wir sozusagen im Namen Jesu gehen, wir können etwas sagen, ja? Wir können in Aktion treten. Nicht wir sozusagen, aber immer im Auftrag dessen sozusagen, der uns auch gesandt hat. Mit dem Ziel, dass sein Name verherrlicht werden soll. Also dieser Zusammenhang, das ist dieses Prinzip der Unfähigkeit. Und jetzt möchte ich nochmal eine Retoure machen zu unserem Anfang. Welche Werte sind in unserer Gesellschaft wichtig? Auf was legen Menschen Wert? Ja? Uns gegenüberstellen, was ist wichtig in den Augen Gottes? Und wir merken wahrscheinlich, dass hier völlig, völlig unterschiedliche Welten sind. Völlig unterschiedliche Welten. Wir aber stehen doch im Leben, wir werden genauso in dem Sinne beeinflusst. Ja? Und da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen, dass wir zum einen natürlich sich im Wort Gottes auskennen, dass wir diese Prinzipien des Wortes Gottes kennen und dass wir uns sozusagen mit all dem, was von außen ja, auf uns zukommt, dass wir wissen, das ist nicht dieses Prinzip, das im Reich Gottes funktioniert. Das funktioniert im Reich dieser Welt, da funktioniert es, ja, aber im Reich Gottes funktioniert es einfach nicht. Als Abschluss. Gott möchte, dass wir unseren besten Einsatz geben für ihn, für sein Reich, in aller Aufrichtigkeit und in aller Schwachheit. Wissend aber, dass jede gute Gabe von ihm kommt und dass wir sozusagen nur bei ihm, ja, auf ihn sein, unsere Hoffnung und die Hilfe wirklich sein, auch setzen. Und dann bin ich überzeugt, wird Gott uns auch gebrauchen und uns persönlich auch zum Segen setzen. Gott möge es uns allen auch gelingen lassen. Amen.